Das Predigtthema, das ihr bisher im Gemeindebrief oder das ja, was eigentlich dran sein sollte, war das Thema Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und damit haben wir auch wieder einen Bezug zum Jay mit dem Glück. Ja, Gott nahe zu sein ist sein Glück. Ich habe überlegt, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Da könnte ich jetzt versuchen, die Predigt zu halten, die der Uwe Walter halten möchte. Aber ich habe mir gedacht, ich lege einfach mal einen Schwerpunkt auf Gott. In diesem Satz, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. An welchen Gott glaube ich eigentlich? Wie ist mein Glaube eigentlich ganz praktisch? Und da habe ich gedacht, das Glaubensbekenntnis. Wir sprechen das bei uns in der Gemeinde sehr selten. Aber wenn man mal in die evangelische oder auch katholische Kirche hineingeht, da gibt es ein allgemeingültiges Glaubensbekenntnis. Und anhand dieses Glaubensbekenntnisses möchte ich heute gerne mal euch mit hineinnehmen und zu überlegen, was glauben wir eigentlich wirklich? Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe das nicht so ganz im Kopf, in euren Liederbüchern, auf der allerletzten Seite könnt ihr das noch mitlesen. Aber ich werde es auch so Schritt für Schritt immer wieder vorlesen und versuchen zu erklären. Es gibt Situationen, wo einen Menschen ansprechen und sagen, Mensch, du gehst doch jeden Samstag oder jeden Sonntag in diese Kirche. Kannst du mir mal eben erklären, was du glaubst? Und manchmal gibt es so eine Situation, dann sind wir ganz aufgeregt und können das vielleicht gar nicht so richtig zusammenfassen. Uns fehlen die Worte, um wirklich den Kern unseres Glaubens mal zu erklären. Meistens ist das ja so, dass die Leute nicht kommen und sagen, ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit, kannst du mir mal bitte deinen Glauben erklären. Meistens ist das so, ich habe gerade mal 2 Minuten, erklär mir mal bitte, was du glaubst. Und im 1. Petrusbrief, da fordert Petrus die Christen auf, jederzeit bereit zu sein, ihren Glauben zu bekennen. Und ich glaube, das können wir ein bisschen üben. Zum Beispiel mit einem Glaubensbekenntnis, wenn wir uns damit beschäftigen, was eigentlich in diesem Glaubensbekenntnis drinsteht. Ich lese aus 1. Petrus 3, die Verse 14b bis 16. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach manchmal, seinen Glauben wirklich zu bekennen. Zum Teil liegt das daran, dass wir nicht ganz sicher sind, wie kann ich das formulieren, was mache ich mit Fragen, wenn die Leute irgendwelche Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Und manchmal ist es auch ein bisschen Angst, dass man anfängt nachzudenken, ja, was denken denn die anderen Leute denn von mir, wenn ich jetzt meinen Glauben so bekenne? Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir mit anderen Menschen über unseren Glauben sprechen, dass wir auch wissen, worüber wir reden und das auch formulieren können. Vor vielen 100 Jahren wurde mal ein allgemeingültiges Bekenntnis des christlichen Glaubens entwickelt, das unseren Glauben zusammenfasst. Und da steckt im Prinzip alles drin. Viele von uns kennen dieses Glaubensbekenntnis auswendig. Und ich möchte dieses Credo, wie es auch genannt wird, heute aufgreifen und mit euch darüber nachdenken, welche Bedeutung es hat und welchen Nutzen wir heute davon haben. Das Interessante ist, wenn wir in die Bibel reinschauen, da finden wir kein Glaubensbekenntnis. Also Jesus hat seine Jünger zwar ein Gebet gelehrt, wie sie beten sollen, aber Jesus hat seinen Jüngern nie gesagt, so sollt ihr euren Glauben zusammenfassen. Und auch die von Jesus eingesetzten Apostel haben uns kein Bekenntnis aufgeschrieben, was man vielleicht aufgrund des Namens apostolisches Glaubensbekenntnis vermuten könnte. Die Apostel haben damit auch nichts zu tun, zumindest nicht in schriftlicher Form, dass es in der Bibel niedergeschrieben wurde. Und dennoch hat sich im Laufe der Jahre dieses Glaubensbekenntnis entwickelt und es wurde zu einem Allgemeingut, das die Glaubensgrundsätze der Kirche zusammengefasst hat. Anfang des 2. Jahrhunderts entstand zunächst eine erzählende Zusammenfassung des Glaubens, die zum Taufbekenntnis dazugehörte. Ende des 4. Jahrhunderts wurde es von Ambrosius von Mailand, einem der 4 lateinischen Kirchenlehrer, erstmals als Symbolon Apostolorum, als apostolisches Glaubensbekenntnis benannt. Und Kaiser Karl der Große ließ es im 9. Jahrhundert in die Reichsgesetze schreiben. Im 16. Jahrhundert bestimmte die katholische Kirche es als Bestandteil der katechetischen Unterweisung. Das Credo entstand also, weil zu Beginn der Kirche im 2. Jahrhundert Menschen zum Glauben gekommen sind. Und um Missverständnissen und Verfälschungen vorzubeugen, hat sich im Laufe der Zeit dieses Glaubensbekenntnis entwickelt und so konnte man sicherstellen, dass neue Gemeindemitglieder auch die Lehre, die Jesus gegeben hatte, verstanden hatten. Das apostolische Glaubensbekenntnis, über das ich heute spreche, ist übrigens nicht das einzige, aber es ist das, was in der westlichen Kirche sehr verbreitet ist. In der östlichen Kirche gibt es dagegen ein nizäisches Glaubensbekenntnis, das ist entstanden auf einem Konzil in Nizäa. Aber schauen wir jetzt mal in das apostolische Glaubensbekenntnis hinein. Und ich glaube, wir müssen für diese Überlegung eine ganz wichtige Grundlage erstmal klären. Die Bibel ist die Heilige Schrift und ist das Wort von Gott. Viele Menschen diskutieren ja darüber, ob die Bibel so geschrieben worden sein könnte, wie sie da steht oder ob das nicht alles verfälscht ist. Ganz wichtig für die Basis unseres Glaubens, die Bibel ist das Wort Gottes und Gott, das hat der Manfred gerade auch schon gesagt, durch den Heiligen Geist wurden die Menschen von Gott inspiriert, die Bibel zu schreiben, die Worte aufzuschreiben, die Gott dem Volk mitteilen möchte. Und das zum Teil über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren. Vor vielen Jahren hatten wir in Mettmann mal eine Ausstellung über verschiedene Weltreligionen und da kam auch ein Imam in diese Ausstellung. Das ist der Vorbeter in der Moschee im Islam. Und seine erste Frage war an die Person, die ihn durch die Ausstellung führen sollte, was sagen Sie zum Thema Schöpfung? Und der Mann, der ihn geführt hat, sagte, ich glaube das, was in der Bibel steht. Und dann sagte der Imam, okay, dann haben wir jetzt eine Basis, auf der wir reden können, dann können Sie mich jetzt durch die Ausstellung durchführen. Fand ich sehr interessant. Also Moslem hat gesagt, mir ist es wichtig, dass du als Christ dein heiliges Buch erstmal anerkennst und dann können wir weiterreden. Wahrscheinlich wäre er sonst direkt wieder rausgegangen, wenn jemand gesagt hätte, ja, das muss man vielleicht nicht so ganz verstehen, das ist ja ein bisschen anders. Fand ich sehr interessant. Also die Basis ist Gottes Wort als heilige Schrift. Was steht in der Bibel letztendlich drin? Was sagt Gott uns in seinem Wort? Es geht nicht um menschliche Meinungen, sondern es geht um das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und das apostolische Glaubensbekenntnis lässt sich Stück für Stück aus dem Wort Gottes ableiten. Ich lese das komplette Glaubensbekenntnis jetzt einmal vor und werde danach so stückweise durchgehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Fangen wir vorne an. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Den ersten Teil dieses Satzes können fast alle Menschen unterschreiben. Fast jeder Mensch auf dieser Welt glaubt, dass es einen Gott, irgendein höheres Wesen gibt, das man als Gott bezeichnen kann. Doch dann wird es schon spannend und es führt zu Diskussionen. Viele sagen, dass alle Menschen an ein und denselben Gott glauben, der einfach andere Namen hat. Und wenn wir mit Menschen im Dialog stehen, ob wir an den gleichen Gott glauben, reicht im Prinzip eine einzige Aussage. Wenn du an den Gott glaubst, der Vater von Jesus Christus ist, dann glauben wir an den gleichen Gott. Wenn du das nicht glaubst, glauben wir an unterschiedliche Götter. So einfach lässt sich meiner Meinung nach feststellen, ob Menschen an den gleichen Gott glauben. So, und da steht jetzt im Glaubensbekenntnis drin, Gott als Vater. Ein Gott, der eine Beziehung zu seinen Kindern, zu den Menschen sucht, das können sich viele Menschen schon nicht mehr vorstellen. Irgendein unbestimmtes Wesen, ja, aber ein Gott, der einen Kontakt zu uns sucht, ein Gott, der ein liebevoller Gott ist, nein. Aber genau so stellt sich Gott in der Bibel vor. Es ist eins der gängigen Bilder von Gott, auch schon im Alten Testament, und an verschiedenen Stellen in Psalmen und Sprüchen wird Gott mit den Eigenschaften eines Vaters beschrieben. In Psalm 68, Vers 6 heißt es, ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Oder Sprüche 3, Vers 12, denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Und auch jüdische Gelehrte verstanden das Alte Testament schon so. In einem Gespräch mit Jesus sagen sie über ihr Gottesbild, in Johannes 8, Vers 41, da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Das ist die Aussage von jüdischen Gelehrten. Das ist keine Aussage, die Jesus neu bringt, sondern das ist etwas, was da schon bekannt ist. Paulus, ein gut ausgebildeter Schriftgelehrter, setzt dieses Bild an verschiedenen Stellen in seinen Briefen als sehr bekannt voraus. In Römer 1, Vers 7 schreibt er: An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Oder im Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 6 und 7: Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Als Jesus seinen Jüngern das Beten beibringt, zeigt er auch durch die Anrede, dass Gott sein Vater und unser Vater ist. Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Oder in Johannes 4, Vers 23: Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Also ein Punkt ist Gott als Vater. Der nächste Punkt, der dann kommt, ist Gott der Allmächtige. Und auch hier finden wir in der Bibel etliche Stellen, an denen Gott sich selbst so vorstellt, an denen Gott sagt, dass Menschen ihn als den Allmächtigen bezeugen werden. Exemplarisch möchte ich nur zwei Stellen nennen. 1. Mose 17, Vers 1, die Berufung von Abraham. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Im Hiob-Buch zieht sich diese Anrede, Gott als Allmächtiger, durch das komplette Buch hindurch. Und im 2. Korinther 6, Vers 18 heißt es dann: Und euer Vater, und er wird euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Gott ist allmächtig, ihm ist nichts unmöglich, und gleichzeitig hat Gott uns aber auch einen freien Willen gegeben und zwingt uns nicht, als seine Kinder zu leben. Wir haben als Menschen die freie Wahl zu sagen: Ja, ich möchte an diesen Gott, der mein Vater sein möchte, glauben, oder nee, möchte ich lieber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber diese Wahl lässt Gott uns. Und dann stellt Gott sich im Glaubens- oder wird Gott im Glaubensbekenntnis als Schöpfer von Himmel und Erde vorgestellt. Und spätestens an diesem Punkt wird man große Diskussionen mit anderen Menschen haben. Entstand die Erde durch Gottes schöpfendes Wort aus seiner Kreativität heraus, oder war es doch der Urknall, der alles entstehen ließ? Was heute klar erkennbar ist: Es gibt eine Mikroevolution, das heißt Veränderungen innerhalb einer Tierart. Aber das heißt, dass die Tiere sich nicht zu einem anderen Tier entwickeln, sondern nur bestimmte Eigenschaften verändern. Wir können auch den Menschen nehmen, wenn wir mal 50 Jahre zurückgehen und gucken, wie hoch die Türen an Häusern waren. Die waren meistens so, dass wir uns heute den Kopf stoßen würden. Ja, also die Menschen sind einfach früher kleiner gewesen, heute werden wir größer. Es ist eine Veränderung, aber wir sind immer noch Mensch. Wir sind nicht plötzlich was anderes, nur weil wir nicht mehr 1,60 Meter, sondern 1,80 Meter im Durchschnitt groß werden. Und die Bibel bezeugt uns, dass Gott Tiere und den Menschen nach seiner und nach ihrer Art erschaffen hat. Und die Evolution sagt, alles ist aus einer Art herausgekommen. Allerdings können Evolutionsforscher die sogenannten Missing Links, also die Verbindungen zwischen dem Affen und dem Menschen zum Beispiel, bis heute nicht nachweisen. Das sind immer noch Lücken, wo man versucht zu erklären, ja, die wird man ja irgendwann finden, diese fehlenden Teile. Ich glaube nicht, dass die gefunden werden, weil ich glaube, dass der Mensch und auch jede Tierart von Gott geschaffen worden ist. Die haben sich nicht erst in ihrer Art entwickelt. Aber das ist ein großer Diskussionspunkt, wenn man mit Menschen darüber spricht: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Glauben wir an die Schöpfung oder glauben wir an einen Urknall? Ich glaube, die Bibel ist da sehr eindeutig, dass Gott wirklich geschaffen hat und dass nicht alles zufällig entstanden ist, was wir auf der Erde haben. Nach diesem kurzen Satz im Glaubensbekenntnis, der sich um Gott, den Vater, dreht, geht es nun weiter mit dem Glauben an Jesus Christus. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und dieser Satz leitet einen Überblick über das komplette Leben von Jesus ein, dem dann die Gedanken über die Geburt, seinen Tod, seine Auferstehung, die Himmelfahrt und die Wiederkehr von Jesus folgen. Doch was steckt eigentlich in diesem kurzen Satz über Jesus drin? Zunächst mal nur der Name, Jesus. Der Name Jeschua, wie er in seiner Heimatsprache heißt, war damals ein durchaus gebräuchlicher Name und stammt vom Namen Josua ab, was so viel bedeutet wie Gott ist Hilfe oder Gott ist Rettung. Und der Name von Jesus ist also gleichzeitig ein Bekenntnis zu Gott und das Programm von Jesus. Ja, Gott ist Rettung und Jesus ist Rettung. Und Gott hatte bestimmt, dass sein Sohn so heißen soll. Er sagt einmal zu Josef in Matthäus 1, Vers 21, und sie, also Maria, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und Gott spricht auch zu Maria in Lukas 1, Vers 31 und sagt, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Interessant, dass Gott zu beiden spricht, zu Josef und zu Maria. Die brauchten sich keinen Streit darüber machen, wer den Namen aussucht. Die wussten den Namen von Jesus direkt. Ich glaube an Jesus Christus, geht's weiter. Und Christus ist jetzt nicht der zweite Vorname von Jesus oder vielleicht sein Nachname, sondern Christus ist ein Titel, den Jesus trägt. Der Titel Christus kommt vom griechischen Wort Christos und ist die Übersetzung des aramäischen Wortes Meschicha und bedeutet Messias oder Gesalbter. Im Alten Testament wurden Könige und Priester gesalbt und damit wurden sie in ihr Amt eingesetzt. Und dieser Titel von Jesus zeigt gleich noch weitere Kenntnis über Jesus. Der Messias, er ist ein König. Ihm gebührt Lob und Anbetung. Und dieser König darf über unser Leben bestimmen. Das steckt im Namen von Jesus schon drin. Jesus Christus, der Messias, der König, der darf über uns bestimmen. In diesen beiden Worten, Jesus und Christus, steckt also viel, viel mehr drin, als wir im ersten Moment vielleicht vermuten könnten. Und vervollständigt werden diese Gedanken letztlich durch das Bekenntnis, dass Jesus unser Herr ist. Dabei steht Herr nicht so wie bei uns bei Namen als Herr Müller, Herr Meier, Herr Jesus. Es ist vielmehr eine Bezeichnung, die zeigt, wer das Sagen hat. Und die Anrede Herr zeigt, dass wir Jesus als den anerkennen, der über unser Leben bestimmen darf. Es fällt in manchen Situationen leicht und in manchen Situationen fällt uns das ganz schön schwer, wirklich zu sagen, ja, ich lasse Jesus wirklich über mich bestimmen. In Matthäus 8, Vers 8 bis 9 kommt ein Hauptmann zu Jesus und sagt ihm, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und ich habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Und er beschreibt ziemlich gut die Beziehung, die wir zu Jesus haben sollten. Wenn Jesus etwas sagt, sollten wir das tun. Wenn Jesus sagt, lass das, sollten wir das lassen. An einer anderen Stelle wird Jesus als Meister angesprochen. Und das zeigt das Verhältnis zwischen ihm und uns Gläubigen noch besser. Denn ein Meister, jemand, der über mein Leben bestimmen kann, der hat zwangsläufig ein Mitspracherecht. Die Frage, der wir uns stellen müssen, ist, bin ich bereit, Gott dieses Mitspracherecht einzuräumen oder gehe ich doch meine eigenen Wege? Ein Punkt, der meiner Meinung nach im Glaubensbekenntnis fehlt, ist die Tatsache, dass Jesus schon vor seiner Menschwerdung existierte. Zum Beispiel hat er mit Gott das Universum geschaffen. Aber im Glaubensbekenntnis bekennen wir, dass Jesus der erstgeborene und einzige Sohn Gottes ist. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dem Erstgeborenen kommen in der Familie des Orients besondere Rechte zu, zum Teil auch Pflichten, aber er hat besondere Rechte und hat eine ganz besondere Stellung innerhalb der Familie. Wir können das sehen, zum Beispiel bei Jakob und Esau, der Streit zwischen den beiden. Der Streit um das Erstgeburtsrecht und um den Segen, die Geschichte vom verlorenen Sohn oder auch die Opfervorschriften im Alten Testament. Die erstgeborenen Kinder von Mensch und Vieh mussten mit einem speziellen Opfer bei Gott ausgelöst werden. Sie gehörten eigentlich Gott. Gott hat gesagt, ich habe einen Anspruch auf die Erstgeborenen. Und das Erstgeburtsrecht bedeutete zum Beispiel ein umfangreiches Erbe. Wenn zwei Kinder da waren, hieß das, dass der Ältere zwei Drittel des Erbes bekam und der Jüngere ein Drittel. Wenn fünf Kinder da waren, hieß das, dass der Älteste zwei Sechstel des Erbes bekam und die anderen vier Kinder aufgeteilt. Also der Erstgeborene hat immer den doppelten Anteil des Erbes bekommen, den die Geschwister bekommen haben. Es war ein besonderer väterlicher Segen und letztendlich auch die Leitung der Familie, die dem Erstgeborenen übertragen wurde. Und diese Eigenschaften vereint Jesus auch in sich als Erstgeborener und auch als einziggeborener Sohn Gottes. Er ist der Erbe aller Dinge. Auf ihm liegt der Segen Gottes. Er hat einen Ehrenplatz. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und Jesus leitet die christliche Familie. Schauen wir uns nun die Geburt von Jesus im Glaubensbekenntnis an. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und hier kommt der Heilige Geist im Glaubensbekenntnis zum ersten Mal ins Spiel. Jesus ist nicht von Josef gezeugt, sondern Gott wirkte durch den Heiligen Geist auf übernatürliche Weise in Maria. Ist der nächste Diskussionspunkt. Das ist doch gar nicht möglich, sagen viele Leute. Wenn ich mich draußen auf die Straße stelle und sage, ich glaube daran, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, gehen die meisten Leute an mir vorbei und sagen, du spinnst. Das kann nicht sein, das war ja eigentlich ganz anders. Und menschlich gesehen ist es auch völlig unmöglich, dass Maria ein Baby bekommt, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben. Aber Gott wirkt hier auf eine ganz spezielle Art und Weise und er zeigt, dass er allmächtig ist. Im Alten Testament wurde diese Geburt durch eine Jungfrau schon vorhergesagt und das ungefähr 500 Jahre, bevor Jesus gelebt hat. Für uns ist das vielleicht nicht verständlich. Das ist auch ein Punkt, den wir im Prinzip wissenschaftlich nicht belegen können. Aber Gott ist die Sache so wichtig, dass er sowohl zu Maria als auch zu Josef einen Engel schickt, um beiden zu erklären, was hier eigentlich passiert. Wie wäre das wohl, wenn eine junge Frau ihrem zukünftigen Mann sagen würde, dass sie ein Kind erwartet? Eine Sache wüsste der Mann wahrscheinlich ziemlich genau, ob das Kind von ihm sein kann oder nicht. Außerdem wäre das Kind unehelich geboren. Und das werfen die Pharisäer später Jesus auch vor und sagen, wo ist denn dein Vater? Wir haben schließlich einen Vater, aber du hast ja gar keinen Vater. Und auch heute ist es für Kinder wichtig, dass sie in intakten Familien leben, mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, geschützt durch die eheliche Gemeinschaft. Wichtig ist, dass sowohl der Vater als auch der Mutter ihrer Rolle als Elternteil gewissenhaft nachkommen. Bei Jesus wurde die Rolle des Vaters aufgrund dieser besonderen Situation von Josef übernommen. Es ist interessant, wenn man jetzt weiterliest im Glaubensbekenntnis, dass über das Leben von Jesus nichts vorkommt. Kein einziges Wunder, kein Aufenthaltsort, nichts über eine Heilung von Kranken, keine Totenauferweckung. Ich meine, das sind doch eigentlich wichtige Themen. Aber im Glaubensbekenntnis haben sie sich letztendlich nicht durchgesetzt. Der nächste Satz im Glaubensbekenntnis geht direkt auf den Tod von Jesus. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und das Leben von Jesus wird hier in einen historisch nachprüfbaren Kontext eingeordnet. Jesus starb auf Befehl des römischen Statthalters Pontius Pilatus. Und wenn man jetzt in die Geschichtsbücher reinguckt, weiß man, das war irgendwann zwischen 26 nach Christus und 36 nach Christus, weil nur in dieser Zeit war Pontius Pilatus Statthalter. Durch andere Quellen lässt sich der Tod von Jesus sogar auf die Jahre 30 bis 33 datieren. Aber in diesem Glaubensbekenntnis scheint es so wichtig zu sein, dass man sagen kann, ja, prüft es doch nach. Ihr könnt es doch nachprüfen, wann dieser Pilatus gelebt hat. Und unter diesem Pilatus wurde Jesus gekreuzigt. Jesus wurde von Soldaten und von anderen Menschen verspottet und misshandelt. Und so, wie es auch schon im Alten Testament vorhergesagt worden ist, viele hundert Jahre vorher. Selbst die Todesart der Kreuzigung, die es bei der Niederschrift der Prophetie noch überhaupt nicht gab, wird ganz genau beschrieben. Erst unter Alexander dem Großen wurde das Töten durch Annageln an das Holz erfunden. Es ist eine grausame Art des Tötens, weil der, der getötet wird, an einer Grenze zwischen unerträglichen Schmerzen und dem Punkt, ins Koma zu fallen, schwebt. Aber er fällt eben nicht ins Koma, sondern er kriegt gerade noch soeben alles mit. Und das Glaubensbekenntnis geht dann einen Schritt weiter und schiebt Mutmaßungen, ob Jesus die Kreuzigung vielleicht irgendwie überlegt hat, direkt einen Riegel vor. Jesus wurde gekreuzigt und er war gestorben. Es wird im Glaubensbekenntnis bekannt, Jesus war wirklich tot. Und bevor Jesus vom Kreuz heruntergenommen wird, versichert Pilatus sich nochmal extra und sagt, ist er wirklich schon tot? Geht nochmal hin und guckt nach und seine Soldaten sagen ihm, ja, Jesus ist wirklich tot. Und erst daraufhin hat Pilatus erlaubt, dass Jesus vom Kreuz heruntergenommen wird. Pilatus wollte nicht riskieren, dass es einen jüdischen Volksaufstand gibt, weil er nicht ordentlich gearbeitet hatte. Und erst nach dieser Bestätigung gibt er den Leichnam zur Beerdigung frei. Medizinisch lässt sich der Bericht im Johannesevangelium auch so lesen, dass es eindeutig war, dass Jesus tot war. Man kann das daran festmachen, wie Blut und Wasser aus der Wunde herausströmen. Wenn Jesus noch gelebt hätte, wäre das Blut pulsiert durch unseren Puls und Herzschlag. Aber bei Jesus floss es einfach heraus, was ein Zeichen dafür ist, dass einfach kein Herzschlag mehr da war, dass Jesus tot war. Und nun folgt im Glaubensbekenntnis der Hinweis auf das Begräbnis von Jesus. Er wurde in einem Felsengrab beerdigt. Und auch das ist wichtig. Es war nachweisbar, wo man Jesus hingelegt hatte. Eine Verwechslung des Grabs oder ein Verschwindenlassen der Leiche war völlig ausgeschlossen. Auf Drängen der Juden ließ Pilatus das Grab von Jesus sogar von Soldaten bewachen. Es ist, als ob man allen Zweiflern und Kritikern mit diesem kurzen Satz über Jesu Tod direkt den Wind aus den Segeln nehmen möchte. Jesus war eindeutig tot und er wurde begraben. Und wenn das Glaubensbekenntnis hier enden würde, dann wäre das Leben von Jesus nichts Besonderes gewesen. Ein Mann, der als guter Mensch gelebt hat, aber dann, wie alle anderen Menschen auch, gestorben ist. Doch als alles zu Ende scheint, geht es plötzlich weiter. Im Glaubensbekenntnis heißt es dann, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. 3 Tage nach dem Tod von Jesus kommt die überraschende Wende. Obwohl Jesus und das Alte Testament das schon oft angekündigt hatten. Und zumindest die Juden, die Jesus gegenüber feindlich eingestellt waren, nahmen diese Ankündigung aus dem Alten Testament sehr ernst. Ich lese aus Matthäus 27 die Verse 62 bis 64. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Interessant, dass die Feinde von Jesus diese Ankündigung sehr ernst genommen haben. So ernst, dass sie gesagt haben, wir brauchen Wachen, damit keiner kommt, um den Leichnam zu stehlen. Aber Jesus ist von den Toten auferstanden. Und das ist der Kern unseres Glaubens. Jesus hat den Tod besiegt und er kam lebendig zurück auf diese Erde. Ziehen wir diesen Punkt in Zweifel, dann können wir, so wie Paulus das im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 14 schreibt, eigentlich unseren Glauben wegwerfen. Dann ist unser Glaube nutzlos. Wenn wir die Auferstehung der Toten leugnen, dann ist unser Glaube vergeblich. Über 500 Augenzeugen haben Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung noch gesehen. Ich meine, bei 1 oder 2, da kann man vielleicht diskutieren, haben die sich verguckt, haben die irgendwie eine Halluzination gehabt. Aber bei 500 Menschen, können sich 500 Menschen irren, die sagen, ich habe Jesus gesehen? Selbst in der historisch-kritischen Bibelforschung gilt das leere Grab als belegt und die Auferstehung Jesu ist der naheliegendste und vor allem der einzige ernstzunehmende Erklärungsversuch, das leere Grab zu deuten. Die Frage, der wir uns stellen müssen, lautet, was bedeutet das für mich persönlich? Wie deute ich das leere Grab und welche Auswirkungen hat ein leeres Grab für mich und auf mein Leben? 40 Tage nach der Auferstehung von Jesus folgte dann die Himmelfahrt. Im Glaubensbekenntnis heißt es, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. In Apostelgeschichte 1 können wir nachlesen, wie Jesus in den Himmel gekommen ist. Nach seinen letzten Worten an die Jünger wurde er von einer Wolke emporgehoben und vor den Augen der Menschen direkt in den Himmel hineingehoben. Es ist auch nicht nur irgendeine Theorie, wo Jesus plötzlich geblieben sein könnte, sondern Augenzeugen haben miterlebt, was mit Jesus passiert ist. Jesus ist also gar nicht mehr hier auf der Erde, sondern Jesus ist von Gott, von seinem Vater in den Himmel aufgenommen worden und dort sitzt er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Stephanus, der erste christliche Märtyrer, hat bei seiner Steinigung genau das gesehen. Er sagt, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Sohn Gottes zur Rechten des Vaters sitzen. Aber was macht Jesus jetzt eigentlich im Himmel? Er sitzt ja nicht den ganzen Tag einfach nur auf dem Stuhl neben Gott. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass er in den Himmel geht, um dort Wohnungen für die Gläubigen vorzubereiten. Und ich finde gut, dass Jesus den Beruf des Zimmermanns gelernt hat. Nur so kann er die Wohnungen vorbereiten. Natürlich geht es nicht um irgendwelche Häuser aus Holz. Es geht darum, dass Jesus daran arbeitet, dass Menschen in den Himmel kommen können. Jesus ist der Beistand bei Gott, dem Vater. Er vertritt uns vor Gott. Er stärkt die Christen und er gibt ihnen Kraft für ihren Dienst auf der Erde. Und gleichzeitig ist Jesus der Herr der Gemeinde in Wächtersbach, aber auch der weltweiten Gemeinde. Und er leitet vom Himmel aus seine Gemeinde, indem er zu uns spricht. Jesus tritt im Gebet vor Gott für die Gläubigen ein. Ja, also wenn ihr vielleicht überlegt und sagt, ich habe keinen, der für mich betet, Jesus betet für euch. Finde ich unglaublich, dass Jesus für mich betet, ja, für dich betet, für jeden Einzelnen betet. Viele kennen sicherlich das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und darin heißt es, oh wie hoch ist er erhöht, er hat uns mit Gott versöhnt und vertritt uns im Gebet. Und nun steht noch ein Ereignis in dem Kalender von Jesu Leben aus. Er wird eines Tages vom Himmel hier auf diese Erde zurückkommen. Wann? Das wissen wir nicht. Es kann sein, dass Jesus jetzt kommt, morgen kommt, in 10 Jahren kommt. Aber die Bibel ist da sehr eindeutig. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Und zwar zu einem ganz bestimmten Zweck. Auch das können wir im Glaubensbekenntnis lesen. Von dort, also vom Himmel, wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Sie sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. In 2. Petrus 3, Vers 10. Der Tag des Herrn wird kommen, und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen, und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Gott ist in der Bibel hier sehr deutlich. Es wird einen Tag des Gerichts über das Leben von jedem einzelnen Menschen geben. Das mag vielleicht Angst machen, aber Gott ist so liebevoll, dass er uns in der Bibel darauf vorbereitet und uns genau erklärt, wie das Gericht abläuft. Und wer weiß und glaubt und für sich in Anspruch nimmt, dass Jesus Christus die Strafe für unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen hat, der kann diesem Gericht Gottes sehr entspannt entgegensehen. Die Schuld ist schon vergeben, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Schuld ist vergeben, wenn wir sie bekennen, denn dann vergibt uns Jesus. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Viele Menschen sagen, dass ein liebender Gott ja gar kein Gericht halten kann. Letztendlich kommt doch jeder Mensch irgendwann mal zu Gott. Weil wenn das nicht so wäre, dann wäre Gott garantiert keine Liebe. Der polnische Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz sagt dazu, das wahre Opium für das Volk ist der Glaube, dass nach dem Tod nichts kommt. Der große Trost zu meinen, dass wir für unseren Betrug, unsere Gier, Feigheit, Morde nicht verurteilt werden. Atheismus ist also die tröstliche Wahnvorstellung, die Flucht vor der Realität, nicht eines Tages Gott gegenübertreten und Rechenschaft für das eigene Leben geben zu müssen. Die Bibel sagt hier etwas ganz anderes. Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen bestimmt zu sterben, danach aber das Gericht. Und das bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Jesus kommt wieder, um über uns zu richten. Und an das Gericht von Jesus schließt sich dann letztendlich die Herrschaft von Jesus an. Im Glaubensbekenntnis geht es weiter mit dem Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und Jesus hatte seinen Jüngern erklärt, dass es gut ist, dass er in den Himmel geht, weil nur so der Heilige Geist, der Tröster, zu uns kommen kann. Jesus ist gar nicht mehr hier auf der Erde. Der Heilige Geist ist jetzt hier. Als ein Teil des dreieinigen Gottes ist der Heilige Geist jetzt hier. Und die Aufgaben des Heiligen Geistes sind, Menschen zur Erkenntnis Gottes zu führen und uns so zu verändern, dass wir das Gute und das Gott Wohlgefällige tun. Die Auswirkungen des Heiligen Geistes sind in Galater 5, Vers 22 beschrieben. Die Frucht aber des Geistes, also das, was der Heilige Geist in uns bewirkt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Hieran kann ich selber sehr gut messen, oder messen lassen, ob Gott an mir arbeitet. Bin ich liebevoller, freudiger, freundlicher geworden oder eher nicht? Das Glaubensbekenntnis geht weiter mit dem Satz, ich glaube an die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen, gemeinsames Gebet, gemeinsames Leben, das ist es, was Gott für uns vorgesehen hat. Manchmal hört man Stimmen, die sagen, dass Kirche und Gemeinde gar nicht so wichtig sind. Doch die Gemeinde wurde von Jesus selber eingesetzt und sie ist das Zentrum des Glaubens in dieser Welt. Es gibt verschiedenste Ortsgemeinden mit verschiedensten Prägungen, aber Gemeinde ist letztlich zur Stärkung des Glaubens existenziell wichtig, weil hier der Glaube erfahren und gemeinsam gelebt wird. Wir alle sind Glieder am Leib von Jesus und wir brauchen die anderen Teile dieses Körpers von Jesus, um unseren Glauben richtig leben zu können. Im Glaubensbekenntnis geht es dann weiter: Ich glaube an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und schon im Alten Testament sagt Gott uns Vergebung von Schuld zu. Wir müssen die Schuldfrage nicht selber klären. Dennoch trennt uns Schuld von Gott, aber Gott vergibt uns gerne. In Micha 7, Vers 18 bis 19 heißt es: Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. So wie Jesus von den Toten auferstanden ist, werden auch alle anderen Menschen von den Toten auferstehen. In Matthäus 25 schildert Jesus sehr deutlich, dass die einen zum ewigen Leben in der Gegenwart Gottes auferstehen werden und die anderen in die ewige Trennung von Gott gehen, in die ewige Verdammnis oder auch in die Hölle. Wenn wir uns das Glaubensbekenntnis angucken und darüber nachdenken, da müssen wir uns, glaube ich, fragen: Kann ich dieses Glaubensbekenntnis selber mit voller Überzeugung mitsprechen? Oder versuchen wir, Teile des Evangeliums und des Glaubens aus unserem persönlichen Leben auszuklammern? Glaubst du, dass Glaube, so wie Gott ihn meint, wirklich möglich ist, wenn du bestimmte Dinge, die dir persönlich vielleicht unbequem oder unpraktisch erscheinen, ausklammerst? Jesus wurde einmal gefragt, wie man das ewige Leben bekommt. Seine Antwort fasst die gesamte Bibel zusammen. Matthäus 22, Vers 37: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das bekennen wir letztendlich mit dem Glaubensbekenntnis. Du auch? Wir möchten jetzt gerne nach der Predigt noch eine kurze Zeit der Stille haben, um einfach nochmal darüber nachzudenken: Was glaube ich eigentlich von diesem Glaubensbekenntnis? Setze ich das auch wirklich in meinem Leben um? Oder ist Glaube für mich vielleicht nur so: Naja, ich gehe da halt zur Kirche, aber ansonsten hat Glauben keine große Auswirkung auf mein Leben? Denkt einfach einen Moment darüber nach, ob ihr das Glaubensbekenntnis aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung mitsprechen könnt. Und wenn nicht, dann sprecht uns an, versucht Fragen zu klären, sprecht mich als Pastor an, sprecht jemanden vom Vorstand an, sprecht jemanden an, dem ihr vertraut, wo er sagt: Ja, der kann mir vielleicht weiterhelfen. Ich glaube, dass manche Fragen und manche Zweifel völlig normal sind. Ich glaube, dass wir uns als Gemeinschaft aber auch gegenseitig stärken können, weil vielleicht der eine die Erfahrung schon hat, der andere die Erfahrung. Denkt einen Moment drüber nach. Könnt ihr das Glaubensbekenntnis aus vollem Herzen mitsprechen? Amen.